Also ich bringe euch einfach ein paar Gedanken über die Salbung. Es wird ja sehr viel oder in bestimmten Zeiten sehr viel über die Salbung geredet. Und ich rede auch, eigentlich am meisten rede ich mit dem Lobpreisteam über die Salbung. Aber es ist eine bestimmte Art von Salbung, nämlich die Salbung im Lobpreis. Und damit meine ich eigentlich, ist am Sonntagmorgen im Lobpreis für die Gemeinde erlebbar, der Herr ist hier. Und das ist jetzt zum Beispiel die Salbung im Lobpreis, die ich gerne hineinbringen möchte, dass auch Leute, die kommen, denen es vielleicht nicht so gut geht und die bereit sind, einfach mitzusingen und sich vom Herzen her zu öffnen, dass sie hochgehoben werden in die Gegenwart Gottes. Die Salbung Gottes ist eigentlich etwas, was nur dann da ist, wenn der Heilige Geist da ist, wenn der Herr in irgendeiner Form da ist. Es gibt keine Salbung, ohne dass der Herr da ist. Du bist nur dann gesalbt, wenn du eng mit dem Heiligen Geist zusammen bist. Es gibt keine Salbung unabhängig von Gott. Es gibt keine Salbung, ich rede jetzt von geistlicher Salbung und ich verwende dieses Wort eigentlich auch nur in dem Zusammenhang. Es gibt schon so etwas wie, sagen wir mal, man könnte es auch Salbung nennen. Es gibt zum Beispiel auf der Musik etwas, Musik hat etwas, was unsere Seele an einer bestimmten Stelle berührt. Wenn uns Musik sehr gut gefällt, dann berührt sie unsere Seele und sie hilft uns, unser Herz zu öffnen. Das kann gut sein oder auch nicht, je nachdem, was es für Musik ist. Aber das meine ich nicht. Ich meine nicht auch beim Lobpreis. Ich meine nicht, dass man findet, ja, das ist schöne Musik. Oder ich höre auch oft, dass Leute sagen, ja, das ist eigentlich nicht so mein Stil, wie du Lobpreis machst. Und wisst ihr, ich war auch schon in Gemeinden und habe schon viel Lobpreiszeiten erlebt mit Leuten, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt gar nicht mein Stil, Lobpreis zu machen. Ich erinnere mich an, es gab ja in Berlin verschiedene Lobpreisteams und es gab ein Lobpreisteam, das sehr, auch durch die Besetzung der Musiker, sehr stark in die klassische Richtung orientiert war. Und das war eine Art von Lobpreis, wo ich gesagt habe, also es tut mir leid, das ist jetzt wirklich nicht so mein Stil. Und das hing mit dem zusammen, weil da war eine Frau, die hat Geige gespielt, die war ganz klassisch ausgerichtet, war hat den Orchestern gespielt, hat Geigenunterricht gegeben und auch der Klaviergespielter, der geleitet hat, hat sehr die klassische Musik geliebt und hat einfach diese Sache auch reingebracht in den Lobpreis. Aber ob die Salbung erlebbar ist, hängt nicht von dem ab, ob mir die Musik gefällt, ob mir der Lobpreis gefällt, ob mir gefällt, dass wir das Lied jetzt langsam oder schnell singen. Nicht mal von dem, ob mir das Lied selber gefällt, sondern die Salbung ist etwas zwischen dir und dem Herrn. Und die Salbung kann, ich sag's mal so, sie kann behindert werden, zum Beispiel durch ein Lobpreisteam, durch Musiker. Wenn zum Beispiel Musiker im Lobpreisteam so viel mit sich zu tun haben und untereinander zu tun haben, wenn sie Spannungen untereinander haben, wenn es irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, die nicht in Frieden gebracht sind. Man kann nicht immer jede Sache bis ins kleinste Detail sofort lösen, aber man muss es wieder unter den Gott des Friedens bringen. Und solche Dinge, oder auch wenn jemand sich ständig verspielt und die anderen rausbringt, all diese Sachen sind menschlich. Und das sind Dinge, wie die Salbung durch das Lobpreisteam behindert werden kann. Aber sicher nicht durch einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Art. Weil Gott hat alle, ich würde mal sagen, oder fast alle Musikstile kann man für den Lobpreis adoptieren. Ich glaube sogar, nein, ich bin überzeugt, dass du im Geist rappen kannst. Warum? Weil Rap zum großen Teil vom Text lebt. Und es kommt darauf an, was du sagst in dem, weil Rap ist ja eine Art Sprechgesang eigentlich, ein bestimmter rhythmischer Sprechgesang. Und ob da Salbung drauf ist oder nicht, hängt von dem ab, was du sagst. Ja, wenn du einen Rap machst, wo du Gott proklamierst und, ich habe übrigens mal einen Rap geschrieben, fällt mir da gerade ein, aber ich habe noch nicht, vielleicht nehmen wir es mal bis zur Silvesterfeier in Angriff oder irgend sowas. Es geht um das, was ausgesagt wird. Und es geht um das, wie man etwas tut. Und wie nah du etwas mit dem Heiligen Geist zusammentust, davon hängt ab, wie viel Salbung da ist. Und am nächsten tust du die Dinge mit dem Heiligen Geist zusammen, wenn du sie so tust, wie sie der Heilige Geist gesagt hat. Und dann hast du auch die meiste Salbung drauf. Also fangen wir ganz vorne an. Nummer 1, die Voraussetzung für die Salbung ist, dass du dich echt bekehrt hast. Du musst eine echte Beziehung mit Gott haben. Es reicht nicht, dass du mal das Gebet nachgebetet hast, das Übergabegebet, es reicht nicht, dass du jeden Sonntag zum Gottesdienst kommst. Es reicht nicht aus, dass du versuchst, ein guter Mensch zu sein. Es reicht einfach nicht aus. Salbung ist da, wenn du Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist. Salbung ist da, wenn das Feuer Gottes in deinem Herzen anfängt zu brennen. Es gab vor vielen Jahren, als ich noch katholisch praktizierend war, sag ich mal so, katholisch praktizierend war, da gab es einen Liedermacher oder Sänger damals in Westdeutschland, der ebenso auch mit katholische Jugendlieder geschrieben hat und gesungen hat. Und ein Liedtext von ihm, der ist mir irgendwie immer geblieben, und das war: Die Sache Jesu braucht Begeisterte, sein Geist sucht sie auch unter uns. Er macht uns frei, damit wir einander befreien. Und dieser Text hat mich immer wieder angesprochen: Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Der Heilige Geist sucht Leute, die jeden Tag mit ihm zusammen begeistert sind über die Sache Jesu. Der Heilige Geist sucht dich jeden Tag. Jeden Tag wartet er, um dich begeistern zu können. Ich kann mir vorstellen, dass er bei manchen mehr und bei anderen weniger Mühe hat, einen Termin zu bekommen. Und ich sage euch ganz ehrlich, auch bei mir klopft der Heilige Geist manchmal vergebens an. Auch bei mir, das ist normal menschlich, das ist unsere menschliche Natur. Du kannst dein stille Zeitprogramm wunderbar abspulen, auch ohne den Heiligen Geist. Aber erinnert euch dran, kein Heiliger Geist, keine Salbung. Und dann fängt die stille Zeit an, sehr trocken zu werden. Also drehen wir das Ding jetzt mal rum. Wenn deine stille Zeit schon lange am Eintrocknen ist, wenn du schon lange das Gefühl hast, oh mein, es geht gar nichts, und ich bete und ich mache und ich lese Bibel, und dann wäre es gut, einfach mal mit einem kleinen Gebet anzufangen, und du meinst, was du betest. Heiliger Geist, komm und leite mich. Ich übergebe dir jetzt die halbe Stunde, die Stunde, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Und damit ich mich auf dich eintune, so in der Musik sagt man das so, sich einzutunen, sich aufeinander einzustellen, wenn man sich als Musiker einspielt, während der Sound eingestellt wird, und so dieses Aufeinander einzustimmen, so ein bisschen. Währenddem kannst du einfach anfangen, Sprachen zu beten. Und du betest im Geist. Und es ist die beste Art, dich einzutunen. Du kannst dich nicht auf den Heiligen Geist einstellen, ohne im Geist zu reden. Woher weiß ich das? Ich meine, du kannst keinen Soundcheck machen, ohne dass der Musiker spielt. Ich kann mich nicht mit Miriam zusammen einspielen, ohne dass sie spielt und ich spiele. Wenn wir also beide nichts tun und sagen, okay, lass uns mal aufeinander einspielen. Wenn ich sage, komm Miriam, wir spielen uns mal zusammen ein. So, das ist dein Gebet, Heiliger Geist, lass uns das zusammen heute Morgen machen. Und dann stehe ich da, sie steht da. Selbst wenn sie anfängt zu spielen, mit anderen Worten, selbst wenn der Heilige Geist anfangen will, wenn ich nicht mitspiele, haben wir kein Miteinander. Und ein guter Weg ist, du fängst an, im Geist zu beten. Du fängst an, in Sprachen zu beten. Und währenddem kommen die Impulse. Man muss nicht wahnsinnig kreativ sein, um die Impulse des Heiligen Geistes aufnehmen zu können. Und du lernst immer besser, auf seine Stimme zu hören. Also es ist sicher kein Impuls vom Heiligen Geist, wenn er zu dir sagt, so, jetzt mach dir erstmal einen Kaffee und ein gutes Frühstück. Es ist auch kein Impuls vom Heiligen Geist, wenn dir eine Bibelstelle einfällt über den Seinen, zum Beispiel den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, und du denkst, ah, ich soll mich wieder ins Bett legen und schlafen. Ich vermute nicht, dass es in die Richtung geht. Aber wenn du so vielleicht in der Art einen Impuls bekommst, Mensch, ich habe schon lange nicht mehr über die Liebe Gottes nachgedacht. Kannst du deine Bibel nehmen? Liebe, fällt mir ein. Ah, Johannes, 1. Johannesbrief oder Johannesevangelium. Das war doch der Jünger, der an der Brust Jesu war. Und du wirst sehen und du fängst an zu lesen. Woran merkst du, ob Salbung beim Bibellesen da ist? Wenn du merkst, oh mein, ich muss los, die Zeit ist vorbei, ich muss rennen, ich bin schon zu spät. Wenn du gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht. Was bedeutet Salbung? Die Anwesenheit des Heiligen Geistes. Du gibst dem Heiligen Geist so viel Raum, dass er dich so führen kann, dass er dir Dinge mitteilen kann. Und da sind wir schon beim Zweiten. Wenn der Heilige Geist dir Dinge mitteilt, dann nennt man das Offenbarung. Salbung kommt aus Offenbarung. Übrigens, wenn ihr eine Bibelstelle dafür wollt, dass Bekehrung, eine echte Bekehrung Voraussetzung ist für Salbung, dann könnt ihr in Apostelgeschichte 9 die Bekehrungsgeschichte von Paulus lesen. Ihr könnt lesen, wie er vorher war. Er war einer von denen, die die Christen verfolgt haben. Eben hat er noch sich Briefe geben lassen, dass er alle Christen von den Obersten der Synagoge, die natürlich über der reinen Lehre gewacht haben, der reinen Lehre der Pharisäer, und damit ja nicht irgendwie das jetzt hier um sich greift, dass Leute anfangen zu predigen, dieser Jesus sei der Messias, wo doch die Schrift genau sagt, wie und wo der Messias kommen würde. Und dieser Jesus war doch nur einer, der den Mund ein bisschen voll genommen hat und der irgendwelche Irrlehren verbreitet hat und so weiter. Das war so seine Einstellung. So ist er nach Damaskus geritten. Und dann brennt da irgend so ein Busch. Naja, dann schaut man mal, was da los ist. Nein, das war Mose. Habt ihr gut zugehört? Keine Reaktion. Niemand reagiert. Niemand reagiert, wenn ich euch die falsche Geschichte verkaufe. Nein, und er reitet und plötzlich hört er die Stimme, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich, Saulus? Ja, und sogar seine Begleiter haben die Stimme gehört. Und ich glaube, sie waren nicht so schockiert wie Saulus. Warum? Weil Saulus der Chef war und weil er aktiv verfolgt hat. Seine Begleiter, die konnten ja immer sagen, ja du, wir machen ja nur, was er sagt, wir sind nur dabei, wir passen eigentlich nur auf und so weiter. Deswegen, sie haben es auch gehört, aber es hat ihn am meisten getroffen. Ja, und ich denke, ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie ihn das zu Boden geschmettert hat. Das war nicht einfach mal eben so, hey, wer bist denn du hier? Und dann reitet er weiter. Ja, ich glaube, dass ihn das zu Boden geschmettert hat. Und wenn du dich bekehrst, ich sag dir, es muss nicht in dem Moment der Bekehrung sein, aber im Laufe der nächsten Tage und Wochen und Monate erlebst du Dinge, die dich zu Boden schmettern. Und wenn du mit Leuten zu tun hast und die haben das nicht erlebt, wie die Güte Gottes sie auf gut Deutsch aus den Latschen gekippt hat, wie sie so überwältigt waren von der Liebe Gottes, dass sie irgendwie gar nicht anders konnten oder dass massiv Dinge sich verändert haben, dann muss man noch mehr ihnen das Evangelium erklären. Da muss man ihnen erklären, was das bedeutet, was Jesus getan hat, dass sie das noch bewusster annehmen und aufnehmen. Weil wenn du wirklich verstehst, was das bedeutet, dass du eine neue Chance hast, nochmal ganz neu anzufangen, unter ganz neuen Voraussetzungen, das haut dich um. Das haut dich einfach um. Ja, und ich will euch ermutigen, ihr dürft, auch wenn Leute sich bekehren, darf im Natürlichen was zu sehen sein. Und die meisten Leute, die ich kenne, die sich echt bekehrt haben, nicht nur, weil sie in der Gemeinde Geld gekriegt haben oder weil es da kostenlos Kaffee gab oder weil sie irgendwie, was weiß ich, Unterstützung von der Gemeinde bekommen haben oder weil die Leute ihnen helfen oder so nett sind, sondern wirklich zu Jesus bekehrt haben. Die haben dieses mindestens einmal erlebt. Und im Laufe deines Christseins solltest du das regelmäßig erleben. Die Gnade und die Güte Gottes sollte dich regelmäßig in einer Art und Weise heimsuchen, dass es dich aus den Latschen kippt. Dass du überwältigt bist, dass du denkst, oh Herr, wie konnte ich nur so zweifeln? Wie konnte ich nur überhaupt denken, dass dein Thron wackelt oder dass du weg bist oder irgendwas? Solche Dinge solltest du regelmäßig erleben und du wirst sie regelmäßig erleben, wenn du nah am Heiligen Geist bist. Und wenn du es schon lange nicht mehr erlebt hast, ist es eine gute Gelegenheit, mal zu sagen, Heiliger Geist, warum hat mich eigentlich die Güte Gottes schon so lange nicht mehr aus den Latschen gekippt? Warum ist mir das eigentlich so, warum lässt mich das so kühl, dass der Herr mich lieb hat? Dass der allmächtige Gott, der wirklich anderes zu tun hat, als sich um mich zu kümmern, weil der hat ein paar Milliarden Menschen. Dass der jetzt sich Zeit nimmt für mich. Ja, dann musst du anfangen, dir vom Heiligen Geist die Dinge nochmal erklären zu lassen. Du musst dich nicht viele Male bekehren, aber es ist gut, immer mal wieder seine Richtung wieder zu überprüfen und zu schauen, bin ich noch in dieser Begeisterung? Wisst ihr, das Wort begeistert. Wenn jemand begeistert ist, wenn man auf den Ursprung, den sprachlichen Ursprung zurückgeht, dann bedeutet das, jemand ist von einem Geist erfasst. Und wenn du vom Heiligen Geist erfasst bist, dann bist du begeistert. Und wenn du noch nicht erfasst bist vom Heiligen Geist, das heißt, du hast noch nicht genug Salbung in deinem Leben, dann musst du dem Heiligen Geist sein, Heiliger Geist, ergreif mich oder... Und dann wird vielleicht der Heilige Geist sagen, weißt du, ich greife den ganzen Tag nach dir. Und immer wenn ich gerade dran bin, entfleuchst du mir wieder. Versteht ihr, alle unsere Gebete, die so anfangen, Herr, tu du etwas. Provozieren oder ermutigen den Herrn, uns zu sagen, wo wir verhindern, dass das, was er schon getan hat, in unser Leben kommt. Je länger ich mit dem Herrn gehe, umso mehr wird mir das bewusst. Aber manchmal bete ich trotzdem, weil ich weiß, der Heilige Geist gibt mir garantiert die Antwort, die mich wieder dahin bringt, wo ich eigentlich hinkommen wollte. Zweiter Punkt. Echte Salbung kommt aus Offenbarung. Es reicht nicht aus, jeden Sonntag eine gute Predigt zu hören. Es reicht nicht aus, dass jeden Sonntag der Manfred oder ich oder ein Gastsprecher euch das Wort austeilen und ihr stimmt zu und sagt, jawohl, Amen, so ist es, super Predigt. Das reicht nicht aus. Und versteht mich richtig, ich hinterfrage jetzt nicht, was wir machen. Das liegt nicht an der Qualität der Predigten. Die Predigt an sich hat dieses Potenzial. Aber es reicht nicht aus, es gehört zu haben. Es reicht nicht aus, es gehört zu haben, du musst es verstehen. Und viele Sachen versteht man nur, wenn man sich lange und intensiv mit dem auseinandersetzt. Du kannst viele Dinge nicht sofort verstehen. Und es kommen in jeder Predigt viele, viele Dinge. Und du kannst es nicht sofort verstehen. Woher weiß ich, dass Salbung aus Offenbarung kommt, dass man Offenbarung braucht? Lass uns aufschlagen, Galater 1, Vers 11 und 12. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus hat die Schriften des Alten Testaments, die Schriften des Judentums in- und auswendig gekonnt. Man sagt ja, oder manche nennen ja, dass dem Propheten Jesaja, das Buch Jesaja, das fünfte Evangelium. Wenn du das Buch Jesaja liest, kannst du das vollständige Evangelium rauslesen. Du kannst lesen, da wird ein Kind geboren. Du kannst lesen, wie er heißen wird, nämlich Friedefürst zum Beispiel. Da, all diese Dinge kannst du lesen. Du kannst lesen, was mit ihm passiert, nämlich, dass er der Allerverachtetste wird von allen Menschen und dass er unsere Sünden trägt und unsere Leiden trägt und dass er ans Kreuz geht. Und dass er auferweckt wird. Nur wenn du das Kapitel 53 liest, Jesaja 53, all da hast du das ganze Dings über die Kreuzigung drin. Wenn jetzt also Paulus schreibt, ich habe das Evangelium nicht von Menschen gehört. Was bedeutet das? Meint er damit ja, also er hat das nicht aus den Schriften. Wo hat das denn dann her? Bedeutet das, er hat irgendwo in der Sonne gelegen, am Strand von Tarsus, ich weiß nicht, ob Tarsus einen Strand hat, wahrscheinlich schon irgendwo da, ja, am Strand gelegen und plötzlich kamen drei Engel und haben ihm das Evangelium offenbart. Nein, das bedeutet es nicht. Es bedeutet, dass er, nachdem er diese Begegnung mit dem lebendigen Gott hat, dieselben Schriften wieder studiert hat und auf einmal hat er gesehen, wow, das ist dieser Jesus. Woher weiß ich das? Er hatte keine anderen Schriften. Die Evangelien, Markus, Matthäus, Johannes, Lukas waren noch nicht geschrieben. Die Apostelgeschichte, da waren erst die ersten 8 Kapitel passiert. Das war noch nicht so viel. Ja, das waren 2-3 Jahre höchstens nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung Jesu. Da war noch nicht viel von dem aufgeschrieben. Die ganzen Paulusbriefe waren sowieso noch nicht geschrieben, weil die hat ja Paulus geschrieben. Und auch die Briefe von Petrus und Johannes und alle Briefe sind später geschrieben. Nachdem Paulus schon lange bekehrt war und schon lange im Business der Verkündigung war. Er hat in der Schrift, indem er selber die Schriften wieder studiert hat, plötzlich Offenbarung bekommen. Plötzlich hat er gesehen, hey, und wenn du Jesaja liest, da gibt's auch eine Stelle, wo erwähnt ist, dass aus Bethlehem zum Beispiel der Messias kommt. Und Jesus ist in Bethlehem geboren. Und du kannst wirklich nachweisen an vielen, vielen Stellen, zum Beispiel in Jesaja, aber auch in vielen anderen Propheten. Wenn du das alles zusammen liest mit Offenbarung, kannst du lesen und Bestätigung kriegen von dem, was Jesus auf der Erde getan hat und wie sich die Schriften erfüllt haben. Und nicht umsonst verwendet Petrus in seiner Pfingstpredigt Zitate aus den alten Schriften. Er sagt, das ist die Erfüllung der Schrift. Zum Beispiel, das ist jetzt die Erfüllung von Joel, nämlich, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Volk. Das sind die alten Schriften, das ist genau das, was Paulus wieder studiert hat. Und plötzlich hat er es verstanden. Das ist das, was er meint mit Offenbarung. Er hat auf einmal gesehen, weil er die Stimme des Heiligen Geistes gehört hat. Und genau so reicht es nicht aus, wenn du die Predigt einfach hörst. Es reicht auch nicht aus, wenn du einfach deine Bibel liest. Es ist komisch, wenn ich das sage. Es reicht nicht, wenn du die Bibel liest. Du kannst ganz mechanisch nach Bibelleseplan jeden Tag 5 Kapitel lesen und es wird nicht ausreichen. verstehe mich richtig. Es ist nicht falsch, nach dem Bibelleseplan zu lesen. Aber du brauchst den Heiligen Geist. Du solltest wenigstens vorher beten und sagen, Heiliger Geist, wenn ich jetzt meine 5 Kapitel heute lese, dann zeig mir, was das mit meinem Leben zu tun hat. Zeig mir, gib mir die Offenbarung, die ich heute brauche für den heutigen Tag. Und es ist interessant, wie in einem Buch wie Chronik oder aus irgendwelchen Geschlechtsregistern, wie plötzlich Offenbarung kommen kann, die dich unwahrscheinlich freisetzt. Zum Beispiel, was ich selber auch erlebt habe, wenn du Mühe hast mit deiner Herkunft, wenn du dir immer denkst, Mensch, eigentlich würde ich lieber aus einer anderen Familie stammen. Und guck dir mal an, aus was für einer Familie Jesus stammt. Also sein natürlicher Vater, also Josef, war nicht wahnsinnig reich. Er war auch nicht ein wirklich überzeugender, starker Mann. Er war Gott hingegeben und war gehorsam, aber ich glaube nicht, dass er wirklich ein starker Mann war, weil du liest immer wieder, er fürchtete sich, zum Beispiel. Und auch als Maria schwanger war, dann hat er sich überlegt, ja du, er hat sie einfach verlassen. Was werden die Leute sagen, wenn sie schwanger ist und wir sind noch gar nicht verheiratet und all das? Ich weiß nicht, ob er im Natürlichen so war, wie man sich den Traumvater vorstellt. Wahrscheinlich war er auch nicht wahnsinnig reich, weil wenn er sehr reich gewesen wäre, hätte Maria kaum im Stall das Kind kriegen müssen. Weil ich glaube, wenn er viel Geld gehabt hätte, hätte er mit Sicherheit noch eine Unterkunft gefunden. Weil für viel Geld hast du auch damals schon Unterkunft gefunden, egal wie voll irgendeine Herberge war. Weil da wäre einer rausgeflogen, der weniger Geld hätte. Und das sind alles so Informationen. Oder wenn du zum Beispiel liest, wenn du mal ein Stück weit zurückgehst, wer im Stammbaum Jesu alles drin ist. Ja, da hast du auch die Rahab, die Hure drin. Na prima, eine Prostituierte im Stammbaum von Jesus. Super. Also du musst dich nicht mehr für deine Verwandten schämen. Es kann dich unwahrscheinlich freisetzen. Aber du wirst sowas überhaupt nicht sehen und überhaupt nicht verstehen. Ja, ich weiß, manchmal leiden Leute unter dem Beruf, den ihre Eltern haben. Und das ist nicht so schlimm wie Prostituierte. Ja, im Stammbaum Jesu gab es auch eine. Ja, da gab es Verräter. David selbst war Ehebrecher und ist im Stammbaum Jesu und wird immer Jesus wird Sohn Davids genannt. Super, ein Ehebrecher, der dann auch noch die Frau von seiner den Mann von seiner Geliebten umbringen lässt, damit er freie Bahn hat sozusagen. Das ist der Stammbaum von Jesus. Also so ein Geschlechtsregister kann auch sehr ermutigend und sehr befreiend sein, wenn du es den Heiligen Geist erklären lässt. Aber andererseits, es kann ganz trocken sein. Es kann super trocken sein, wenn du nicht den Heiligen Geist fragst. Du brauchst Offenbarung. Du musst verstehen, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ich sag dir, ich will euch herausfordern, ich will euch provozieren, nicht nur ein bisschen, ich will euch viel provozieren, dass ihr nicht mehr zufrieden seid, wenn die Sonntagspredigt für euch nicht etwas bringt, was mit deinem Leben zu tun hat. Und du weißt, das kann ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag umsetzen. Und wenn das nicht so ist, wenn du am Ende vom Gottesdienst denkst, was war jetzt eigentlich das ganz Praktische, das, was ich daraus für mich jetzt mitnehme, dann kauf dir die CD und hör sie so oft, bis du es verstanden hast. Weil es ist drin. Es ist drin. Jede der Predigten, die ihr gehalten wird, ist unter der Salbung des Geistes gehalten. Und da sind diese Dinge sehr praktisch drin. Aber es reicht oftmals nicht, das einmal gehört zu haben. Ich sage euch, die Botschaften, die mein Leben wirklich verändert haben, die habe ich 10, 20, 30 Mal gehört. Da kann ich schon den Tonfall nachmachen und nachpredigen. Nicht, weil ich mich auf Stimmenimitationen verlegt habe, sondern einfach, weil ich das so oft gehört habe. Und dann in der Situation drin plötzlich redet der Heilige Geist mit der Stimme von Gloria Copeland zu mir eine bestimmte Stelle in Englisch. Und ich weiß genau, that's it. Genau, jetzt bin ich an dem Moment, wo genau das passiert. Ja, manchmal höre ich wenn Kenneth Copeland macht das ja auch manchmal, wenn er so Leute, die immer mit negativen Aber und Widersprüchen und so kommen. Ja. Und manchmal, wenn ich selber auch so meine 1000 Aber bei Gott habe, dann höre ich genau so eine Stelle aus einer bestimmten Kassette, wo er dann so die Stimme verstellt, dann so, ja, ja, ja. Und dann höre ich das so und dann weiß ich genau, Herr, du hast recht, ich bin auf der falschen Seite, ich bin gerade auf der Seite der Meckerer, ich sollte doch auf der anderen Seite sein. Und das ist die Art und Weise. Und Gott wird eine ganz spezifische Art entwickeln, wie er zu dir redet. Und das hängt mit dem zusammen, wie viel Offenbarung willst du haben. Nicht wie viel ist da. Es ist alle da. Und du kannst sogar aus einer ungesalbten Predigt Offenbarung bekommen. Weißt du warum? Weil aus dem, so, es muss nur das Wort Gottes gepredigt werden. Und wenn nur eine einzige Bibelstelle drin ist, kann der Geist die nehmen und dir persönlich Offenbarung geben, wenn du es begehrst. Selbst wenn der Prediger nicht vorbereitet war. Das ist das, was der Heilige Geist kann, abgesehen davon. In dieser Gemeinde sind die Prediger immer vorbereitet. Die Salbung kommt aus Offenbarung und die Offenbarung kommt im Letzten nicht vom Menschen, sondern von Gott. Das heißt nicht, dass die Verkündigung nicht vom Menschen kommt. Natürlich kommt die Verkündigung vom Menschen, aber die Offenbarung kommt von Gott und der musst du nachjagen. Die Salbung braucht Vorbereitung. Es ist nicht so, dass du dich heute bekehrst und ab morgen bist du mega gesalbt. Und die meisten von euch haben diese Erfahrung, glaube ich, schon gemacht. Jeder von uns hat Gaben. Jeder von uns hat bestimmte Gaben. Und ich habe auch Gaben, wo ich weiß, in diesen Gaben habe ich eine starke Salbung. Aber ich kann mich noch genau erinnern. Ich wusste das schon relativ bald nach meiner Bekehrung. Und trotzdem komischerweise, wenn ich in dieser Gabe etwas getan habe, hat sich die Salbung nicht manifestiert. Die Salbung war nicht in dem Maß da, wenn ich gepredigt habe, wie das ist, wenn ich zum Beispiel jetzt predige. Warum? Weil die Salbung Vorbereitung braucht. Trainingszeit. Trainingszeit. Und ich kann euch sagen, diese Zeit geht manchmal länger, als wir denken. Warum? Weil wir uns so viel versuchen, dem zu entziehen. Nicht, weil wir schreien müssen, Herr, wann gibst du mir endlich die Salbung? Ich kann dir sagen, was der Herr dann sagt. Wenn du mir nicht immer zwischen den Fingern entfleuchst. Wenn du mir nicht immer wieder an dem Punkt, wo es spannend wird, verschwindest. Wenn du schaffst, einfach mal 10 Minuten zu sitzen, um mir zuzuhören. Wenn du schaffst, mal bei diesem Thema, auch wenn es für einen Moment unangenehm ist, zu bleiben. Lass uns doch mal über dieses oder jenes Thema reden. Lass uns doch mal drüber reden, wie dein Umgangston ist. Lass uns doch mal drüber reden, wie du mit deinem Ehepartner umgehst. Woher weiß ich, dass der Heilige Geist solche Sachen will? Und woher weiß ich, dass man gerne entfleucht? Könnt ihr euch die Frage selber beantworten. Wir sind alle Menschen, wir sitzen alle im selben Boot. Es braucht Vorbereitung und es geht nicht, dass du in einem Bereich, da wo deine Gabe ist, mega gesalbt bist und in allen anderen Bereichen hast du das große Puff, hast du das große Durcheinander. Es braucht eine Grundordnung. Warum? Weil die anderen Bereiche werden deine Gabe behindern. Wenn du zum Beispiel ein totales Durcheinander in deinen Terminen hast und du hast eine Gabe, im Lobpreisteam zu spielen, dann wird diese Gabe behindern, dass du die Termine im Lobpreisteam wahrnehmen kannst, weil du Sachen vergisst, Absprachen vergisst und so weiter. Wenn du zum Beispiel eine Gabe hast, Leute zu begrüßen, wenn du eine Gabe hast, im Ordnerdienst mitzuarbeiten und du hast ein Problem mit Pünktlichkeit, weil du ein Problem hast, aus dem Bett zu kommen, du bist ein wahnsinnig extrem freundlicher Mensch, aufgestellt, hast keine Hemmung, auch neue Leute anzusprechen. Aber du kommst einfach Sonntagmorgen nicht aus dem Bett. Es wird deine Gabe behindern. Oder wenn du so ein Durcheinander hast, dass du am Sonntagmorgen in deinem Kleiderschrank nichts mehr anzuziehen findest. Oder nichts mehr gebügelt ist, weil alles durcheinander ist. Oder was weiß ich, all diese Dinge. Unser Leben ist nicht nur dieser und jener Teil, sondern unser Leben ist ein Ganzes. Und meistens ist es so, wenn wir in einem Bereich ein Problem haben, dass wir in einem bestimmten Zeitraum, nicht sofort, aber vielleicht in einem bestimmten Zeitraum von einem halben, einem, zwei, drei, vier, fünf Jahren nicht bewältigen können, dann liegt das daran, ich sage es jetzt wieder ganz provokativ, dass wir es nicht bewältigen wollen. Wir können nicht alle Probleme auf einmal lösen, aber wir können alle Probleme lösen. Und es geht immer eins nach dem anderen. Und ich merke, wenn der Herr an einem Punkt fertig ist und ich bin siegreich und das läuft gut und ich denke, ah, jetzt habe ich es geschafft. Dann kommt wieder ein anderer Punkt. Warum ist das so? Das wird so weitergehen bis ans Ende unserer Tage. Warum? Weil der Herr uns von einer Herrlichkeit zur nächsten bringen will. Und wie ich schon am Sonntag gesagt habe, zwischen den Herrlichkeiten liegt manchmal das Tal. Vielleicht das Tal des Aufräumens oder das Tal des Geduldlernens oder das Tal des Vergebens. Oder das Tal des Überwindens von Bitterkeit. Oder das Tal des Überwindens von Bequemlichkeit. Und jedes Mal, wenn du in einem Bereich anfängst, fängst du wieder ganz unten an. Aber wenn du hochgehst auf den Berg, wirst du auf eine höhere Stufe von Herrlichkeit kommen. Weil der Herr einfach noch mehr Raum hat. Und das ist die Zeit, die wir brauchen. Und der Herr weiß, wann dein Grundlevel, dein Grundstatus im Leben so ist, dass du bereit bist für bestimmte Aufgaben, wo du Gaben hast. Und bis dahin heißt das nicht, dass du gar nichts machst. Aber gerade zum Beispiel, nehmen wir mal die Salbung zum Predigen oder auch die Salbung, Leute zu evangelisieren. Wir sind alle aufgerufen, Nationen zu Jüngern zu machen. Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin, und das ist an alle Jünger gerichtet, nicht nur an die 12 Apostel, an alle Jünger, und macht alle Nationen zu Jüngern, so rum. Die Nationen zu Jüngern, nicht die Jünger zu Nationen. Das ist etwas, was wir alle tun können. Wir alle können hingehen, das Evangelium verkünden. Aber wenn du mit deinem Mund das Evangelium verkündest und dein Leben spricht was ganz anderes, wird sich niemand bekehren. Weil die Leute werden gucken, wie lebst du. Und deswegen wird dein evangelistischer Dienst, dein Dienst, Leute zu gewinnen, und ich meine das jetzt nicht im Sinne von Evangelist, sondern mehr dein Dienst, Leute zu gewinnen, wird dann erfolgreich sein, wenn der Rest deines Lebens eine gewisse Grundstabilität und ein gewisses Maß an Herrlichkeit und an Salbung gewonnen hat. Ja, ich erinnere mich immer dran, wie mir ein Mann, der jetzt auch als Evangelist schon lange tätig ist, erzählt hat, nach seiner Bekehrung, ja, diese Gabe, dass er Evangelist ist, dieses Feuer hatte er von Anfang an. Und dann saß er da abends in seiner Lieblingskneipe mit einem Bier, so wie es die Deutschen halt lieben, und mit der Zigarette in der Hand, und hat die Leute evangelisiert, hat gesagt, Jesus, mach dich frei, der macht dich wirklich frei, der verändert dein ganzes Leben. Na Halleluja, wer glaubt das, wenn du wie gestört an deiner Zigarette ziehst die ganze Zeit? Aber nachdem der Herr ihn frei gemacht hat, nachdem der Herr ihn wirklich frei gemacht hat, und er konnte sagen, der Herr hat mich frei gemacht vom Rauchen, der Herr hat mich frei gemacht von diesem oder jenem. Der Herr hat mich frei gemacht, dies oder jenes zu tun. Der Herr macht nicht nur frei von, sondern er macht vor allem auch frei zu. Ja, weil alles, was du los bist, gibt ja Platz in deinem Leben. Dann kannst du effektiv rausgehen und kannst das Evangelium verkündigen. Und vielmals, wenn sich dein Leben in einer Art und Weise verändert, die positiv ist und die Ausstrahlung hat, dann sieht man das an dir und an deinem Leben. Und vielmals musst du dann die Leute gar nicht mehr überzeugen. Leute werden kommen und werden fragen. Heute werden Fragen, was machst du eigentlich so, wie geht's dir und wie machst du das eigentlich? Darf ich mal fragen, wie du mit diesem oder jenem umgehst oder wie funktioniert das bei dir? Und vor allem, wenn du deine Verwandten, deine Bekannten gewinnen willst, veränder dein Leben und bete, dass der Herr ihn andere Christen über den Weg schickt. Gerade letzte Woche was Schönes gehört von meiner Schwiegermutter, Schwiegeronkel, nee, sagt man das. Der Götti von Manfred war im Spital in St. Moritz. Und so wie sie das gesagt hat, wusste ich schon, was sie mir sagt. Ja, und er ist so ein ganz aufgestellter, kontaktfreudiger Mensch. Und er war ganz erfreut, dass er dort eine Krankenschwester getroffen hat, die aus Schaffhausen war. Und die auch noch zu uns in die Gemeinde kommt, wenn sie hier ist. Und der Mutter zu uns in die Gemeinde kommt, nämlich die Regula. Ja, preis dem Herrn. Halleluja. Es ist doch schön zu wissen, dass unsere Verwandten, unsere unmittelbaren Verwandten unter der gesalbten Fürsorge von anderen Gläubigen sind. Halleluja. Halleluja. Manchmal hat man als Einzelner nicht so ein Mandat. Uns fragen vielleicht unsere Verwandten nicht so viel, wie ist es in eurer Gemeinde oder was wird da gepredigt. Aber andere können diese Dinge erzählen, andere können da mehr bewirken. Ich merke das auch in meiner Familie. Und ich merke immer wieder, die beste Strategie ist, lass die anderen zu Wort kommen über mich und den Rest macht der Herr. Ja, und ich denke einfach, das ist ein Weg, wir müssen die Salbung in unser Leben, in unsere Umstände bringen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde irgendwann demnächst, das werde ich an einem Sonntag machen, mal über die Salbung zu leben predigen. Warum mache ich das an einem Sonntag? Weil ich gerne möchte, dass das alle hören. Also alle, die Sonntag zum Gottesdienst kommen. Die Salbung zu leben ist ein interessantes Thema. Vor einigen Jahren hatten wir Mark Hankins an der Ministerskonferenz. Und er hat genau über das geredet. Er hat gesagt, eine Salbung für den Dienst, dass du ein gesalbter Prediger bist oder ein gesalbter Lobpreiser oder irgendein Dienst gesalbt machst und eine Gabe hast, bedeutet noch nicht, dass du auch eine Salbung hast für die Finanzen, für Kindererziehung, für deine Ehe, für deinen Alltag. Das ist eine andere Art von Salbung, die du durch die Zusammenarbeit mit demselben Geist des Glaubens eben dir aneignen musst. Preis dem Herrn, eine Salbung zu leben. Also die Salbung in dein Leben zu holen, das braucht Zeit. Ich bleibe noch ein bisschen bei der Salbung zum Dienen heute. Die Salbung zum Leben kommt noch ein anderes Mal, wiewohl auch schon Teile jetzt hier drin sind. Die Salbung funktioniert nur eingebettet in den Leib Christi. Die Salbung, die du hast für irgendeinen Dienst, funktioniert nur eingebettet in den Leib Christi, und der Leib Christi in einem Ort ist die Ortsgemeinde. Versteht mich richtig? Ich sage nicht, es gibt nur die eine Ortsgemeinde. Es gibt in jedem Ort verschiedene Gemeinden, und das ist auch gut und richtig. Aber die Salbung für deinen Dienst funktioniert nicht, wenn du nicht Teil einer Ortsgemeinde bist. Die Salbung gehört in den Leib Christi. Und ich glaube nicht, und ich sehe es auch, dass Dienste, die freischwebend sind, wo die Leiter der Dienste hin und wieder mal dort in die Gemeinde gehen, aber nicht wirklich Teil der Gemeinde sind. Wie bin ich ein Teil der Gemeinde? Indem ich zum Beispiel zum Pastor gehe und sage, du, ich habe das und das Projekt vor, ich möchte das einfach mal vorstellen und ich bin auch bereit, deine Meinung zu hören, ich bin auch bereit, über das nachzudenken, dass man sich dem, ich bin auch bereit, deine Einwände zum Beispiel mal in Erwägung zu ziehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kann ich immer noch schauen, wie der Herr mich weiterführt. Aber ich denke, dass man vor allen Dingen Teil einer Gemeinde ist, dass man dazugehört. Dass man weiß, hey, und wenn in meinem Dienst was schief läuft, ich kann da hingehen. Ja, und dann wirst du auch, ich bin überzeugt, im Rahmen der Gemeinde Leute finden, die deinen Dienst unterstützen. Du wirst Leute finden, die dich in dem ermutigen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe auch schon Dinge getan, wo mir Leiter gesagt haben, sie sehen das nicht. Das gibt's auch. Und es muss nicht immer falsch sein. Ich möchte das einfach so stehen lassen. Wenn ich immer gemacht hätte, was meine Leiter mir gesagt haben, hätte ich den Manfred nicht geheiratet. Es ist einfach so. Du darfst niemals deinen Verstand an der Tür abgeben, wenn du in die Gemeinde gehst. Du brauchst die Salbung. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man so manche Frage, die einem jemand stellt, der in irgendeinem Gemeindedienst tätig ist, man so manche Frage reflektiert, manchmal möchte ich fragen, hast du dein Gehirn heute Morgen mitgenommen? Ist es eingeschaltet? Versteht mich richtig. Eigentlich ist es ein Zeichen, dass du nicht genügend Salbung für deinen Dienst hast. So jemand hat einfach nicht genügend Salbung, weil wenn du genügend Salbung hast, dann musst du wirklich nicht dumme Fragen stellen. Es gibt manchmal wirklich dumme Fragen. Aber das nur nebenbei, und ich denke, es betrifft keinen von euch, weil ihr seid ja die Hardcore-Leute. Ich will euch noch eine Stelle zeigen. Im Galater 2, Vers 2. Ich bin heute sehr offen, aber ich habe gesehen, wir sind so unter uns, da bin ich so frei. Im Galater 2, Vers 2, genau. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf nach Jerusalem und legte ihnen insbesondere den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Was hat er gemacht? Er ist zusammen mit Barnabas und auch mit Titus zu den Aposteln gegangen. Zu Petrus und Johannes und ich weiß nicht, wer noch alles von den Zwölfen dabei war. Und hat ihn vorgelegt, das ist die Offenbarung, die ich bekommen habe. Das ist das Evangelium, das ich predige. Und das war nicht ganz ohne Auseinandersetzung. Das lief nicht ganz einfach ab. Da gab es viele, und du siehst es auch in der Apostelgeschichte, da gab es viele Gespräche, bis man sich dann auf bestimmte Dinge geeinigt hat. Weil die Apostel natürlich auch ein bisschen in ihrem Ding drin waren. Das Evangelium, der Messias, kommt für die Juden. Das hat nichts mit den Heiden zu tun. Aber Paulus hat ganz klar Evangelium auch den Heiden verkündet. Und das hat natürlich Spannung gebracht. Und dann haben sie ein Apostelkonzil durchgeführt und sich geeinigt, okay, wir erwarten nicht, dass die Heiden sich beschneiden. Es gibt gewisse Grundregeln und die müssen sie einhalten. Und das ging nicht ohne Auseinandersetzung und ohne Spannung. Und versteht mich richtig, Menschen verändern sich. Menschen verändern sich. Und Dinge wachsen. Auch Petrus hat nicht das volle Maß an Offenbarung gehabt, obwohl er zu der Zeit, als Paulus mit seinem Dienst anfing, sagen wir mal, in der Rangfolge vielleicht, der größte der Apostel oder der angesehenste der Apostel war. Und das ist ein Schritt, sich zu demütigen, einfach hinzugehen und Pläne vorzulegen und immer wieder auch im Gespräch zu bleiben, nicht sauer zu sein, nicht sich zurückzuziehen. Es gibt zu verschiedenen Dingen verschiedene Meinungen. Und ich denke, es ist wichtig, dass du unter der Salbung bleibst. Manchmal ist es gut, Dinge eine Zeit lang abzuwarten und rauszuschieben. Ich habe viele Leute gesehen, gerade von uns, die mit uns auf der Bibelschule waren, gerade wenn es geistliche Dienste betrifft, die geistliche Dienste angefangen haben und mit wirklich großer und echter Traurigkeit sage ich euch, der größte Teil von den Leuten ist nicht mehr in irgendeiner Art von Dienst. Ist nicht mehr in irgendeiner Art von dem, was eigentlich mal seine Berufung war oder was er als seine Berufung gesehen hat. Eine ganze Reihe Gemeinden haben wir anfangen sehen und sie sind nicht mehr da. Und Leute, wo ich dir ganz ehrlich sage, ich habe gedacht, hey, wenn die das nicht schaffen, wer soll es dann schaffen? Und ich glaube nicht, dass es die falschen Leute waren und ich glaube auch nicht, dass sie es falsch gemacht haben. Aber bei manchen glaube ich, dass vielleicht die Zeit der Vorbereitung zu kurz war, dass die Zeit des Trainings zu kurz war, dass sie noch nicht auf dem Level in ihrer Grundsalbung, was das ganze Leben und die Beständigkeit und die Dinge, die jetzt nämlich als nächstes kommen, betrifft, noch nicht auf dem Level waren, was man braucht, um eine bestimmte Art von Dienst zu beginnen. Zum Beispiel eine Gemeinde selber zu gründen, eine Gemeinde anzufangen. Ja, und wenn du eine Gemeinde anfängst und du hast ein Team und hast die ganze Zeit, ihr seid vielleicht 10 Leute und du hast die ganze Zeit nur mit den 10 Leuten Stress, dann ist das eine ganz schlechte Voraussetzung, eine Gemeinde wirklich wachsen zu lassen. Und das ist einfach, ich habe mich viele Male gefragt und auch Manfred und ich, wir haben viele Male über das geredet, warum hat es die oder die Person nicht geschafft? Und zum Teil waren schon Gemeinden da, da waren schon 20, 25 Leute zusammengesammelt. Warum? Weil sie in anderen Bereichen ein bestimmtes Maß an Salbung, eine bestimmte Intensität an Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist nicht erreicht hatten. Und ich sage euch gleich noch 3 Punkte, was du brauchst und wie Salbung wächst. Punkt Nummer 1, Salbung braucht Hingabe, Fleiß, Eifer. Salbung kannst du nie nur mit links machen. Die Salbung in deinem Leben wird nicht wachsen. Die Salbung auf deinem Dienst wird nicht wachsen, wenn du nicht mit vollem Eifer dabei bist. Hebräer 6, Vers 11. Wir begehren aber, dass jeder unter euch denselben Fleiß beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Und ich bin überzeugt, dass das der Punkt ist, der bei manchen zu wenig war, die aufgegeben haben mit der Gemeinde. Und ich kann es verstehen. Du kriegst 100.000 Gelegenheiten. Manchmal kriegst du jeden Tag 10 Gelegenheiten, wenn du im Dienst bist und eine Gemeinde hast, um aufzugeben. Es gibt Tage, da kriegst du von morgens, wenn du aufstehst, bis du ins Bett gehst, abends eine Gelegenheit und einen Grund nach dem anderen, um aufzugeben. Und wenn du nicht ein bestimmtes Maß an Eifer, an Hingabe, an, es spielt keine Rolle, ich halte diese Hoffnung fest, der Herr hat's gesagt, ich sehe dieses Bild, das ist meine Hoffnung, ich sehe dieses Bild und es ist mir egal. Und wenn die und die Leute sehen, dass sie nicht Teil dieser Gemeinde sind und weggehen, wird der Herr andere schicken, aber ich sehe das Bild dieser Gemeinde. Und wenn dieser oder jener meint, er muss mich jetzt plagen, dann preist dem Herrn, der Herr wird ihn überführen. Aber ich sehe dieses Bild und wenn dieser oder jener Umstand da ist, der mir im Weg steht, dann ist es mir egal, aber ich sehe das Bild und ich setze meine Hingabe und meinen Eifer nicht gegen Leute ein. Ich setze das nicht gegen Umstände ein. Ich setze meinen Eifer nicht ein, um Leute zu bitten, dass sie bitte, bitte zurückkommen sollen in die Gemeinde. Sondern ich setze meinen Eifer ein, die Hoffnung festzuhalten. Ich setze meine Hingabe ein, das Bild von meiner Berufung festzuhalten. Und ich sage, ich habe über Jahre dieses Bild festgehalten. Über Jahre habe ich nicht gepredigt. Niemand hat interessiert, was ich zu sagen hatte. Obwohl ich gesalbt fand, wenn ich was gesagt habe. Mensch, wenn ich mal ein Hauskreisthema machen durfte. Ich fand, das waren die gesalbtesten Hauskreise. Nur die anderen fanden das nicht. Warum? Weil die Grundsalbung in meinem Leben nicht gestimmt hat. Und weil die gesehen haben, dass ich die Rest der Woche mit einem sauren Gesicht rumgelaufen bin und Mühe hatte, mich irgendwie beieinander zu halten. Und das Maß, was man braucht an Hingabe, an Bereitschaft, eben genau das in der Hand Gottes zu bleiben, eben nicht durchzurutschen. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist einer, der packt nicht fest zu, sondern der hält dich. Die Hand hält dich. Die hält dich so fest, wie es nötig ist. Aber wenn du um jeden Preis bei den Fingern durchrutschen willst, wisst ihr, das ist so, wenn ich den Jasper an der Hand habe, weil ich über die Straße gehen will und es ist gerade relativ viel los oder weil ich das Gefühl habe, er braucht ein bisschen Beruhigung oder weil wir in irgendeinem Laden sind, wo ich das Gefühl habe, hey, er sollte jetzt nicht die Regale alle umräumen. Ja, dann nehme ich ihn an der Hand und dann merke ich, wie diese kleine Hand versucht, sich dem zu entziehen und rauszurutschen und schupp, weg ist er. Vor allem, wo er noch kleiner war. Ich merke das richtig wie die Hand und ich muss richtig nachfassen, weil ich weiß, es ist gut für ihn. Aber der Heilige Geist sieht, wie klein du bist. Das mache ich beim Jasper. Beim Jeremy mache ich das nicht. Wenn er mich loslassen will, lasse ich ihn los. Warum? Weil er viel größer ist und weil er reifer ist schon. Und weil er mehr Entscheidungsfreiheit auch hat. Und je nachdem, wo du stehst, entsprechend, und wenn du ein Stück schon mit dem Herrn gegangen bist, ist es leicht für dich, dich dem Herrn zu entziehen. Der Herr hält dich nicht mehr so fest wie kurz nach deiner Bekehrung, wo du das Gefühl hast, ich kann gar nicht anders. Du kannst anders und du hast diese Freiheit. Und es ist deine Entscheidung, in der Hand zu bleiben. Es ist deine Entscheidung, hingegeben zu sein. Du entscheidest, mit welchem Eifer du das Bild von deiner Vision festhältst. Ganz abgesehen davon, du entscheidest, ob du überhaupt erstmal ein Bild von der Vision hast. Und ich glaube, viele Leute geben ihr Christsein auf, weil sie keine Vision haben. Weil sie keine Hoffnung haben, weil sie nicht ein Bild haben von einem Leben, das ihnen wirklich gefällt. Und das mit einer Gemeinde, mit Jesus und noch mit den Dingen, die sie sich sonst wünschen, zusammenpasst und stattfindet. Und ich meine jetzt nicht nur geistlichen Dienst, sondern ich meine jetzt auch ein schönes Leben zu haben, wo die Gemeinde ihren Platz hat, wo du Schritt für Schritt weiter zu Wohlstand kommst, zu Wohlergehen kommst, wo Freunde sind, wo all das jeder deiner Nöte begegnet wird. Und andererseits auch dein, und das haben wir alle auch, wir haben alle auch so einen Jagdinstinkt auf Erfolge. Wir wollen alle erfolgreich sein. Auch wenn du sagst, ja, ich nicht, da weißt du es nur noch nicht. Du bist so gemacht, du willst erfolgreich sein. Das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Der eine fühlt sich vielleicht erfolgreich, wenn er irgendwo aufgeräumt hat und geputzt hat. Ich glaube, dass viele aus unserem Putzteam sich erfolgreich fühlen und sich gut fühlen, wenn sie am Freitag oder am Samstag aus der Gemeinde rausgehen und sehen, wow, alles schön sauber. Da fühlt man sich gut. Stimmt, Ursi, oder? Da geht man nach Hause und denkt, wow, super, ich preise dem Herrn. Ja, oder ich denke, Sascha und Dönis, wenn der Teenie-Hauskreis gut gelaufen ist, da sind sie vielleicht müde und fix und fertig, vielleicht ist es schon um 12, aber sie denken, wow, es fühlt sich gut an. Ja, es fühlt sich gut an, dass wir diese Hoffnung, dieses Bild festgehalten haben. Auch zu Zeiten, wo vielleicht weniger war oder wo man das Gefühl hatte, es ist nur ein Haufen Flöhe, den ich hüten muss. Ja, und habe ich einen eingefangen, springt der andere wieder weg. Aber es lohnt sich, diesen Eifer, diese Hingabe reinzubringen. Es lohnt sich, das zu tun. Das nächste ist, Salbung wächst durch Entschiedenheit. 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und ich will euch zu dem Thema Entschiedenheit was vorlesen von Rick Renner, weil ich glaube, er ist ein gutes Vorbild für Entschiedenheit. Die Entschiedenheit des Paulus. Es geht genau um diese Bibelstelle. Wenn Läufer ein Rennen laufen, haben sie nur eins im Sinn. Nur eins, was sie vor ihren Augen und in ihren Gedanken haben. Die Ziellinie. Nun sagt Paulus mit diesem veranschaulichenden Bild, laufe mit all deiner Kraft, den Blick fest aufs Ziel gerichtet. Laufe auf die Ziellinie zu. Es ist der Zweck und die Berufung deines Lebens, die dir offenbart worden ist. Du könntest sagen, aber wie lange soll ich denn laufen, kämpfen, um mich anstrengen? Paulus sagte, dass du laufen und arbeiten sollst, bis du es erlangst. Dieses Wort erlangen ist im Griechischen das Wort katalambano, das aus den zwei Worten kata und lambano besteht. Es ist sehr ähnlich dem Wort kat echo, in Klammern festhalten, das wir in einem anderen Kapitel näher betrachtet haben. Du erinnerst dich, das Wort kata beschreibt etwas, das von oben herabkommt und das Wort lambano meint etwas ergreifen oder an sich reißen. Wenn beide Worte in einem vereinigt sind, wird daraus katalambano, eine Bewegung voller Kraft. Dieses Wort erlangen beschreibt jemanden, der etwas findet, worauf er schon sein ganzes Leben gewartet hat. Statt dass er es nun verliert und die Gelegenheit verpasst, es in seinen Besitz zu bringen, stürzt er sich mit ganzer Kraft darauf, erfasst es und hält es mit Freude fest. Und das ist genau diese Art von Entschiedenheit, die du brauchst. Egal um was es geht, ob es um einen neuen Job geht, ob es um deine Berufung geht oder ob es nur darum geht, in Anführungsstrichen, dass du jeden Sonntag, wo du eingeteilt bist, deinen Dienst in der Gemeinde gut machst. Das erste halbe Jahr ist super, Das zweite halbe Jahr ist es Routine und das dritte halbe Jahr wird's eben, ich könnte jetzt sagen, hirntot, wenn du nicht die Salbung einschaltest. Wenn du nicht anfängst, es zu ergreifen und wenn du das 300. Mal die Leute begrüßt, weil du schon viele Jahre machst und sagst trotzdem, und ich werde jeden heute Morgen segnen und ich werde noch jede Jacke segnen und preis dem Herrn und ich werde freundlich sein und Halleluja, wenn die Leute ihre Jacke wieder anziehen nach dem Gottesdienst, dann werden sie umfallen von der Salbung. Preis dem Herrn, die werden geheilt, schon wenn die mir die Hand geben. Ich habe gerade ein Buch von Catherine Kuhlmann wieder mal gelesen, wo so Heilungszeugnisse sind. Ja, und da beschreibt ein Mann, wie er vor der Versammlung noch ist, eine Frau auf ihn zugekommen und hat ihm gesagt, sind Sie aus Kanada? Und es ging ihm wirklich sehr schlecht und hat einfach kurz für ihn gebetet und er hat schon gemerkt, dass da irgendwas passiert ist und er war überhaupt nicht überzeugt, dass er geheilt wird. Es ging ihm einfach nur schlecht. Und er ist davor schon geheilt worden und dann in der Versammlung, wo er da auf seinem Platz war, hat auf einmal Catherine Kuhlmann gesagt, da ist jemand von einem Rückenleiden geheilt worden. Und dann ist jemand auf ihn zugekommen, hat gesagt, sind Sie nicht gerade von einem Rückenleiden geheilt worden? Und er wusste jetzt nicht so wirklich, also eigentlich war es ja schon vor der Versammlung und alles, was er machen musste, war aufstehen. Und da mussten ihn seine Frau und noch eine Mitarbeiterin von Catherine Kuhlmann überreden, aufzustehen. Und dann ist er aufgestanden und auf einmal hat er gesagt, hey, der Rücken tut gar nicht weh. Und dann ist er gesprungen. Aber es braucht eine gewisse Entschiedenheit. Es braucht eine gewisse Entschiedenheit immer wieder. Und diese Entschiedenheit bringt ein höheres Maß an Salbung hervor. Die Entschiedenheit, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Die Entschiedenheit, dem Sonntag noch den Mittwoch hinzuzufügen. Und wenn du auf dem Level von Entschiedenheit bist, ich sag dir, es gibt noch einen Berg, es gibt noch ein höheres Maß an Herrlichkeit. Dann fügst du den Donnerstag bzw. einmal im Monat Freitag dazu. Preis dem Herrn. Es gibt noch ein höheres Level an Entschiedenheit. Du kannst nämlich auch noch kannst du dich an Susan wenden, zu verschiedenen einzelnen Gebetstreffen gehen, die zu anderen Zeiten stattfinden. Es gibt immer ein Mehr an Entschiedenheit, es gibt immer ein Mehr an Salbung, es gibt immer ein höheres Maß. Und der letzte Punkt, Salbung wächst durch Ausdauer, durch Hartnäckigkeit. Beiß dich daran fest. Hebräer 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Das Wort bereitet ist das griechische Wort katatizo. Und es bedeutet eigentlich etwas wieder zurück anpassen. Etwas wiederherstellen. Es ist das Bild zum Beispiel von einem Töpfer, der aus Ton etwas herstellt. Aber der Ton war vorher schon da. Und alles, was der Töpfer macht, ist, den Ton in eine andere Form zu bringen. Alles, was der Töpfer macht, wenn jemand schnitzt, alles, was der macht, ist, das Holz in eine andere Form zu bringen. Und genau das ist hier gemeint. Alles, was du machen musst, ist eine Ausdauer und eine Entschiedenheit zu entwickeln, dass du sagst, so und ich bleibe so lange da dran, bis das Ding in der richtigen Form ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal getöpfert hat. Das sieht super cool aus, wenn man das bei jemand anders sieht, der das schon seit Jahren macht. Wenn du schon jemals versucht hast, auf einer sich drehenden Töpferscheibe ein Krug oder eine Vase oder irgendwas so gerade hochzuziehen. Du hast gerade eben noch gesagt, oh ja, leicht, das kann ich auch. Und dann gehe ich oben mit dem Dings drüber, dann hat es eine schöne Kante, nehme ich es runter, 5 Minuten habe ich auch so ein Ding. Mach das mal. Ja, ich kann dir sagen, es wird, die ersten sehen schlimmer aus als die von dem Erstklässler, die ersten Dinge, die du machst aus Ton. Ja, weil du brauchst Hartnäckigkeit und Ausdauer, das zu üben. Ja, das ist wie ein Sportler, zum Beispiel ein Hürdenläufer. Wisst ihr, wie der das erste Mal aussieht, wenn der über die Hürden steigt? Du hast gar nicht gewusst, dass sie so hoch sind, wenn du es im Fernsehen anguckst. Das ist so cool. Ja, ich stelle auch immer wieder fest, mit welcher Wucht man gegen einen Fußball schießen muss, dass der nur 20 Meter weiter fliegt. Man sieht, dass da die schießen. Der Torwart, der schießt man mal fast über das ganze Feld, fast bis in den Strafraum vom anderen Tor wieder hin. Locker. Und wenn, ich kann mich erinnern, im Urlaub, da ist der Ball von Jungs, die da gespielt haben, zu uns gerollt und dann habe ich den geschossen. Mir hat der Fuß wehgetan, trotzdem ich Turnschuhe anhatte. Und der Ball war also erschreckend wenig weit geflogen. Da muss man Hartnäckigkeit entwickeln. Wie gesagt, ich habe nicht vor, Fußball zu trainieren. Aber versteht ihr, da steht Training dahinter. Die Sachen sehen immer leicht aus. Es hört sich so leicht an, wie Paulus. Ja, eben gesteinigt, aufgestanden, weiter verkündigt. Ja, fangen wir wieder von vorne an. Hört sich alles so leicht an. Aber ich sage euch, da steckt Hartnäckigkeit dahinter. Und weißt du, wie du die entwickelst? Indem du jeden Tag mit dem Heiligen Geist zusammenlebst, indem du dich trainierst, immer wieder. Und immer wenn du wieder eine Woche hast und merkst, hey, ich habe es wieder vergessen, dann fängst du wieder von vorne an. Fängst du wieder von vorne an und trainierst wieder und trainierst weiter. Der Gerechte fällt siebenmal. Siebenmal ist in der Bibel das Zeichen für eigentlich immer. Immer wieder, aber er steht immer wieder auf. Und du machst immer weiter. Und mit der Zeit, ich sag's euch, mit der Zeit, das ist wie beim Fußball auch, wie bei jedem anderen Training auch. Mit der Zeit ist es normal. Auf einmal merkst du, hey, ich kann, super. Es geht ja auf einmal, es ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber es braucht eine bestimmte Zeit, es braucht Entschiedenheit, es braucht Entschlossenheit, es braucht Eifer, es braucht Offenbarung, es braucht Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. All das brauchst du, um die Salbung zu entwickeln. Und wenn du an dem dran bist und in dem wächst, dann wird deine Salbung, Jünger zu machen, sehr stark zunehmen. Die Leute werden kommen, werden sich wohlfühlen bei dir. Die Leute werden sich wohlfühlen, weil du deine Lebensumstände geordnet hast. Und über das rede ich dann bei der Salbung zum Leben. Amen.